Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name, wie gesagt, ist Sebastian Ocklenburg. Ich arbeite hier in der Biopsychologie und mein Forschungsthema ist tatsächlich die Händigkeit, die ich mit modernen neurogenetischen Methoden untersuche. Und Titel des Vortrags heute: Sterben Linkshänder wirklich früher? Mythen und Fakten zur Händigkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht. Und die Händigkeit ist ein Thema, das die Menschen schon immer fasziniert hat, wenn sie zum Beispiel Barack Obama und linkshändig googeln. Kommen so etwa 4,5 Millionen Hits auf Google. Und das ist ja schon erstaunlich, weil seine Linkshändigkeit, wie man hier schön sieht, politisch gesehen natürlich vollkommen irrelevant ist. Aber das ist ein Thema, das die Amerikaner schon sehr lange beschäftigt, nämlich die Tatsache, dass tatsächlich einen überproportional hohen Anteil von linkshändigen Präsidenten in den Vereinigten Staaten gibt. Also wenn man sich mal die letzten 7 anguckt, von Ford zu Obama, waren da tatsächlich 5 Linkshänder, beziehungsweise 3 Linkshänder, 2 Ambidexter und 2 Rechtshänder, was natürlich wesentlich höher ist als das, was man so in der Allgemeinbevölkerung erwarten würde. Und dementsprechend ranken sich da auch jede Menge Mythen und Verschwörungstheorien darum, dass Linkshänder vielleicht besser geeignet sind, politische hohe Ämter zu erreichen oder ähnliches. Und mit solchen Mythen und auch den Fakten, die wir über die Händigkeit wissen, werde ich mich heute in meinem Vortrag ein bisschen beschäftigen. Aber um anzufangen, jeder ist ja Links- oder Rechtshänder, auch Sie, wollte ich einfach mal fragen, wer von Ihnen ist eigentlich Linkshänder? Wer ist Rechtshänder? Da sieht man sehr schön ein Phänomen, das man häufiger in der Linkshänderforschung hat, nämlich dass sich Linkshänder viel mehr für das Thema Händigkeit interessieren als Rechtshänder. Normalerweise sollten ungefähr 10% von Ihnen Linkshänder sein, 90% Rechtshänder, aber natürlich hat der Vortragstitel wahrscheinlich mehr die Linkshänder angesprochen und dann haben Sie sich gedacht, gucken Sie sich das mal an. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über Mythen zur Linkshändigkeit. Also es gibt ja so relativ viele Gerüchte, die man manchmal in Sendungen wie Galileo sieht oder die es im Internet gibt. Und ich habe einmal einen Mythos gefunden: Linkshänder sterben früher. Also auf Zeit Online fragte hier Frau Eva Krug aus Lünen, die ich jetzt nicht persönlich kenne: Stimmt es eigentlich, dass Linkshänder 5 bis 7 Jahre früher sterben als Rechtshänder? Das wäre ja sehr schade bei unserem heutigen Publikum. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, wo kommt das eigentlich her? Dafür ist dieser junge Mann verantwortlich, Professor Corin. Und was der gemacht hat, ist, der hat sich ein Buch durchgelesen, die Baseball-Enzyklopädie, und hat sich da die Geburts- und Todesdaten sowie die Wurfhand von amerikanischen Baseballspielern angeguckt. Das Ergebnis war, er hat ungefähr 1400 Rechtshänder gehabt und die sind im Durchschnitt mit 64,64 Jahren gestorben und 236 Linkshänder, die im Durchschnitt 63,97 Jahre gestorben sind. Die müssen dabei berücksichtigen, dass er natürlich dann nur Leute mit einbeziehen konnte, die schon gestorben waren, sodass das Menschen waren, die zu dem Zeitpunkt die früh im 19. Jahrhundert geboren worden sind. Schlussfolgerung war, Linkshänder verletzen sich an der rechtshändigen Umwelt eher, zum Beispiel mit den fiesen Rechtshänderscheren, und sterben deshalb früher. Das hat medial einiges an Aufsehen erregt. Aber wenn man ein bisschen genauer nachguckt, dann ist es vermutlich nicht so. Also auch wenn man das immer wieder hört, es gibt mehr als ein Dutzend neuerer Studien mit größeren Stichproben, die das nicht bestätigen können. Und das Problem dabei ist wohl, dass er einen statistischen Fehler gemacht hat. Also Menschen in dieser Kohorte, die älter waren, waren eher Rechtshänder, weil es eben Anfang des 19. Jahrhunderts dieses Umlernen gab. Sodass man dann dachte, die Linkshänder sind schon tot, aber in Wirklichkeit waren die quasi getarnte Rechtshänder. Und wenn man dafür rausrechnet, wenn man das halt mit einbezieht, dann zeigt sich, Linkshänder, Beidhänder, Rechtshänder, alle leben statistisch gesehen gleich lang, also müssen sich keine Sorgen machen in Bezug auf ihre Lebenserwartung, was ihre Händigkeit anbelangt. Ein weiterer Mythos, jetzt mein positiver: Linkshänder sind eher Genies. Da wird dann häufig irgendwie Albert Einstein gezeigt. Zum Beispiel habe ich das hier auf der Internetseite 8facts.com, also 8 Fakten, gefunden. Also Linkshänder haben eine größere Chance, ein Genie zu sein oder einen hohen IQ zu haben. Dazu gibt es nicht mal irgendeine wissenschaftliche Arbeit, die das mal gefunden hat, sondern hauptsächlich so Anekdoten. Also es wird zum Beispiel immer gesagt, Leonardo da Vinci ist Linkshänder. Dazu gibt es auch tatsächlich Evidenzen, also man kann sich Bilder angucken, wo er tatsächlich mit der linken Hand malt und auch so von seiner Maltechnik gibt es da Anzeichen dafür. Allerdings weiß man es nicht so genau, aber es gibt auch viele Bilder, wo man sieht, dass seine rechte Hand in sowas wie Bandagen ist. Also es könnte einfach sein, dass er vielleicht eine Erkrankung der rechten Hand hatte und gezwungenermaßen Linkshänder war. Albert Einstein war eindeutig Rechtshänder. Und Aristoteles, von dem auch immer gern behauptet wird, er war Linkshänder, bei dem weiß man schlichtweg überhaupt nichts darüber, ob der Links- oder Rechtshänder war. Also auch hier ist es so, es gibt statistisch keine Beweise dafür, die dafür sprechen würden, dass Genies überproportional linkshändig sind. Was natürlich nicht heißt, dass Genies nicht linkshändig sein können. Noch ein dritten Mythos ist, dass frühgeborene Babys eher Linkshänder sind. Das kommt von einer Studie von Barkan, der 73 gefunden hat, dass 41% der Linkshänder, aber nur 22% der Rechtshänder Geburtsstress erfahren. Geburtsstress meint sowas wie eine kurzfristige Sauerstoffunterversorgung während des Geburtsvorgangs, eventuell wenn die Nabelschnur sich um den Hals legt. Und er hat dann Schluss gefolgert, dass Linkshändigkeit entsteht, weil es eine Sauerstoffunterversorgung der linken Hemisphäre während der Geburt gibt. Die linke Hemisphäre steuert die rechte Hand. Aber es hat nur eine sehr kleine Stichprobe gehabt. Dann ist es irgendwie unklar, warum diese Sauerstoffunterversorgung nur eine Seite betreffen sollte und nicht beide. Und es gibt mehrere neuere Studien, die gezeigt haben, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Also selbst wenn sie Linkshänder sind, das kommt wahrscheinlich nicht davon, dass sie so eine stressige Geburt hatten. So, das waren einige populäre Mythen. Natürlich die interessante Frage, was gibt es an Fakten? Also was wissen wir eigentlich über die Händigkeit, wenn wir wissen, dass diese Dinge nicht so ganz richtig sind? Wir wissen, dass Händigkeit eine Form hemisphärischer Asymmetrien sind. Also hemisphärische Asymmetrien, das ist hier ganz schön verdeutlicht an dem Bild, sind Funktionsunterschiede zwischen der linken und der rechten Hälfte des Gehirns. Sie haben ja wahrscheinlich schon mal gehört, dass das Gehirn zwei Hälften hat und dass die nicht immer unbedingt genau dasselbe machen. Und Händigkeit ist da ein sehr bekanntes Beispiel für. Ich gehe da gleich noch ein bisschen drauf ein. Dieses Prinzip der hemisphärischen Asymmetrien wurde von diesem Herrn entdeckt, Pierre-Paul Broca, ein Anatom an der Universität in Paris. Und der behandelte einen Patienten, der nur noch die Silbe Tan produzieren konnte. Also egal, was der gesagt hat, er hat immer Tan, Tan, Tan gesagt. Und nachdem dieser Patient gestorben war, zeigte sich eine massive Läsion im linken inferioren Frontallappen. Das ist die Stelle genau hier. Läsion bedeutet dabei quasi ein Loch im Gehirn. Und zwar in der linken Hemisphäre. Interessanterweise hat er auch noch andere Patienten untersucht, die halt auf der rechten Seite ähnliche Läsionen hatten, die keinerlei Spracheinträchtigung zeigten, sodass er dann die berühmten Worte sagte, verzeihen Sie mir, wenn ich es übersetze, wir sprechen mit der linken Hemisphäre. Er hätte zum ersten Mal gezeigt, dass es tatsächlich so ist, dass Sprache wahrscheinlich von der linken Hemisphäre gesteuert wird, während die rechte da keine große Funktion. Heutzutage wissen wir, das ist nicht das Einzige. Also wir wissen, dass zum Beispiel Phonologiewahrnehmung, Sprache, wie gesagt, komplexe Bewegungssequenzen, numerische Verarbeitung und das Sprachgedächtnis bei den meisten Menschen, nicht bei allen, das ist immer relativ, von der linken Hemisphäre gesteuert werden, während Rhythmen, Gesichterverarbeitung, Emotionen, das Körperbild, räumliche Orientierung und mentale Rotation, die Fähigkeit, Objekte im Raum zu drehen, hauptsächlich von der rechten Hemisphäre gesteuert werden. Sie sehen zum Beispiel, Sprache wird bei den meisten Menschen von der linken Hemisphäre gesteuert, Rhythmus von der rechten. Wenn Sie jetzt aber sowas haben wie Sprachrhythmus, Sie sind ein professioneller Sprecher oder man redet in einem Gedicht auf eine bestimmte Art und Weise, dann haben Sie natürlich diese Teilfunktion des Rhythmus in der rechten. Oder Sie haben zum Beispiel emotionale Sprache, dann haben Sie natürlich auch beide Netzwerke interaktiv aktiv. So, bei Händigkeit wissen wir, dass die linke Hemisphäre die rechte Hand steuert und die rechte Hemisphäre die linke Hand, sodass sie eben eine hemisphärische Asymmetrie darstellen, weil bei Linkshändern eben zum Beispiel die rechte Hemisphäre damit dominant für feinmotorische Fertigkeiten ist, während es bei den Rechtshändern dann die linke Hemisphäre ist. Ich habe manchmal so einen Knoten im Kopf mit dem viel links und rechts. Wir wissen, dass verschiedene Formen von Lateralisation von hemisphärischen Asymmetrien zusammenhängen, also zum Beispiel die Händigkeit mit der Sprachlateralisation. Wie gesagt, 90% der Menschen sind Rechtshänder, 10% Linkshänder und Wenn Sie sich die Rechtshänder angucken, sind das 95% so, dass Sie die Sprache in der linken Hemisphäre haben und 5% in der rechten, während das bei den Linkshändern so ist, dass 75% in der linken Hemisphäre Sprache haben und 25% in der rechten. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum ist das interessant als Forschungsthema oder für die Bevölkerung? Das ist zum Beispiel sehr, sehr interessant für die Rehabilitation, schwieriges Wort, neurologischer Erkrankungen. Also wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Familie- oder im Bekanntenkreis mal einen Patienten mit Schlaganfall hatten, dann wissen Sie vielleicht, dass je nachdem, ob der Schlaganfall in der linken oder in der rechten Hemisphäre aufgetreten ist, die Symptomatik ganz anders sein kann. Also eine Aphasie, eine Unfähigkeit zu sprechen, tritt eben dann auf, wenn die linke Hemisphäre das Sprachzentrum betroffen ist. Genauso sind motorische und visuelle Beeinträchtigungen auf der Seite gegenüber der Läsion. Also hier habe ich zum Beispiel ein Bild, da wurde ein Patient mit Schlaganfall im rechten Hemisphäre gebeten, dieses Bild hier nachzuzeichnen. Und Sie sehen sehr eindrücklich, dass er quasi die linke Seite komplett vernachlässigt. Das ist auch insofern interessant, dass es eventuell halt einen Vorteil von bilateraler Verteilung geben kann. Wenn Sie zum Beispiel Beidhänder sind und man hat dann einen Schlaganfall und die Schreibhand, die Hemisphäre, die die Schreibhand steuert, ist beeinträchtigt, dann ist es vielleicht einfacher, hinterher das Schreiben mit der anderen Hemisphäre zu steuern. Deshalb beschäftige ich mich eben mit diesem Thema, wie die Händigkeit entsteht. Dazu gibt es eine ganze Vielzahl von Theorien, zum Beispiel die Schwert- und Schild-Hypothese, die sagt, dass Ritter, die mit der rechten Hand gekämpft haben, mit der linken Hand das Schild geführt haben, damit ihr Herz besser schützen konnten, dadurch besser überleben konnten und deshalb gibt es mehr Rechtshänder. Umwelt, also dass zum Beispiel Modelllernen am Beispiel der Eltern eine wichtige Rolle spielt oder Hormone, also die sogenannte Geschwind-Galabuda-Hypothese besagt, dass Testosteron die Händigkeit steuert, weil wir eben wissen, dass Männer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eher linkshändig sind, also 1% oder so. Was wir aber ganz bestimmt wissen, ist, dass die Gene eine wichtige Rolle spielen. Wenn Sie zum Beispiel eineiige Zwillinge angucken, die ja genetisch gesehen identisch sind, dann sind die häufiger linkshändig als andere Geschwister. Eine ganze Reihe anderer Befunde sprechen ebenfalls dafür. Einmal die zeitliche Konstanz, also wir wissen, dass das 90:10 Verhältnis von links zu rechts Händern seit mindestens 5000 Jahren besteht. Wenn man sich zum Beispiel die Bibel anguckt und da Beschreibungen von Soldatenkohorten im Alten Testament liest, dann findet man auch so Beschreibungen wie so und so viele benutzen die Schleuder mit der linken und so viel mit der rechten Hand und man findet dann ähnliche Werte. Es gibt eine räumliche Konstanz, dieses 90:10 Verhältnis besteht fast überall auf der Welt. Also es gibt so eine Varianz in der Linkshändigkeit zwischen 4% und 14%. Es gibt aber keine Gesellschaft auf der Welt, keine Kultur, in der es mehr Links- als Rechtshänder gibt. Ich erzähle da gleich noch ein bisschen mehr zu auf einer anderen Folie. Vielleicht können wir dann auf die Frage auch eingehen, sonst erzähle ich es doppelt. Adoptionsstudien zeigen, die Händigkeit der Kinder hängt mit der Kinder in der Händigkeit biologischer Eltern zusammen, nicht aber mit Adoptiveltern, was ein bisschen dagegen spricht, dass es ein reines Lernen von den Eltern ist. Also egal, was Angelina Jolie und Brad Pitt machen, die Händigkeit ihrer Adoptivkinder hängt davon ab, welche Händigkeit die biologischen Eltern haben. Und Zwillingsstudien konnten auch zeigen, dass eineiige Zwillinge signifikant häufiger dieselbe Händigkeit als zweieiige Zwillinge haben. Und deshalb untersuchen wir bei uns in der Biopsychologie die Genetik der Händigkeit. Und zwar wollen wir da gucken, welche spezifischen Gene spielen eigentlich eine Rolle. Also wir untersuchen da große Stichproben mit diesem Fragebogen, den Sie gerade alle ausgefüllt haben, so ungefähr 1000 Probanden. Die kriegen dann alle so einen Q-Tip in den Mund und geben Speichelproben ab und dann bestimmen wir deren genetisches Profil im Labor. Und dabei untersuchen wir natürliche Variabilität in Genen in Bezug auf die Händigkeit. Sie wissen vielleicht, dass es bei einigen Genen dazu kommen kann, dass ein einzelnes Basenpaar ausgetauscht ist. Und wir gucken uns einfach solche Gene an. Dadurch gibt es dann natürlich drei verschiedene Gruppen, also hier zum Beispiel AA, AG, GG. Gucken, ob es einen statistischen Unterschied in Bezug auf die Händigkeit gibt und gucken dann eben, beeinflusst die natürliche Variation in diesem Gen die Händigkeit oder eben nicht. Und da konnten wir, ohne dass ich jetzt zu sehr in die molekularbiologischen Details gehe, zeigen, dass zum Beispiel ein Gen namens PCSK6 die Proprotein-Konvertase-Subtilisin-Kexin-Typ 6 eine Rolle spielt für die Entstehung der Händigkeit. Und das ist ein Gen, das die körperliche Links-Rechts-Differenzierung während der Embryonalentwicklung steuert. Also der menschliche Embryo startet ja quasi als eine einzelne Zelle, entwickeln sich mehr und mehr Zellen, aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo sich eine klar definierte linke und rechte Seite ausbilden muss, weil ja zum Beispiel das Herz ein bisschen mehr auf der linken Seite ist, weil die Arme natürlich ausgerichtet werden müssen und so weiter. Und die Genkaskade, die das steuert, davon ist eben dieses PCSK6 ein Teil. Wir konnten auch zeigen, dass das Gen AR, das für den Androgenrezeptor, also die Empfangsstelle von Testosteron im Gehirn, eine Rolle spielt, dass das eben auch eine Rolle für die Händigkeit spielt und dass wir damit quasi so ein bisschen beweisen konnten, warum Männer eher linkshändig sind. So ist natürlich die Frage, es gibt diese Gene, wir haben auch eine ganze Reihe anderer Gene gefunden. Beeinflusst der Genotyp die Händigkeit, den Phänotyp, ganz alleine? Oder gibt es noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Und diese wichtige Frage hat sich Professor Maitland aus Australien mal gestellt. Die hat sich echt viel Mühe mit ihrer Versuchspersonenerhebung gemacht und hat über 50.000 Leute getestet. Ich bin immer schon gut beschäftigt, wenn ich mal 1.000 testen muss. Und zwar hat die Händigkeit von eineigen, zweigen Zwillingen und ihrer Geschwister mit der Eltern verglichen. Und zwar, wie gesagt, aus über 50.000 Individuen, aus über 25.000 Familien. Und sie konnte zeigen, dass die genetischen Einflüsse, die dann eben stärker zwischen den Zweieigen als zwischen den Eineigen und den Nicht-Zwillingsgeschwistern sein sollen, nur 25% der gesamten Unterschiedlichkeit der Daten erklären, während 75% durch Umwelteinflüsse gesteuert werden. So. Also, wir können festhalten, es ist nicht nur der Genotyp, es ist auch die Umwelt, die den Phänotyp der Händigkeit beeinflusst. So, was gibt es für exogene Umwelteinflüsse auf Händigkeit? Also einmal gibt es den Befund, dass eineige Zwillinge zu etwa 20% nicht dieselbe Händigkeit haben, was eben stark dafür spricht, dass es auf jeden Fall einen Umwelteinfluss gibt. Dann hatte ich ja gerade gesagt, die Anzahl der Linkshänder ist etwa 4-14%, nicht genau 10, wenn man sich die Weltverteilung anguckt. Zum Beispiel in Malawi, das ist ein Land in Afrika, gibt es nur 4% Linkshänder. Das ist dann relativ viel untersucht worden und es stellte sich heraus, dass die Menschen in Malawi in der Regel kein Toilettenpapier benutzen, sondern aufgrund einer kulturellen Präferenz sich in der Regel mit der linken Hand reinigen, was dann zu einem gesellschaftlichen Tabu geführt hat in Bezug auf die Benutzung der linken Hand am Tisch. Ich wollte, dass die mit Essen in Verbindung kommt, sodass dann nämlich mehr Leute quasi auch dazu gebracht werden, mit der rechten Hand zu schreiben. Es gibt eine saisonale Variation. Zwischen März und Juli Geborene sind eher Linkshänder, etwa 11-10%. Was wir wissen, nicht in Bezug auf die Menschen, sondern in Bezug auf andere Wirbeltiere, ist, dass der stärkste Umweltfaktor von allen visuelle Stimulation ist. Ich mache jetzt einen ganz kleinen Exkurs zu unserer Forschungsarbeit mit Tauben über zwei Folien. Danach sammeln sich sie aber wieder sofort mit der Händigkeit ein und sie werden den Zusammenhang sofort erkennen. Also, was wissen wir über visuelle Stimulation und Asymmetrien? Hier sehen Sie ein Vogelembryo, das ist eine Taube. Und hier sehen Sie den Kopf, da ist so der Schnabel, da ist das rechte Auge, hier ist der Flügel und das Bein. Und Sie sehen, dieser Vogel dreht den Kopf nach rechts innerhalb der Eierschale. Das rechte Auge ist dadurch nah an der Eierschale und es gibt eine hörvisuelle Lichtstimulation durch die Eierschale, weil die Eierschale natürlich ein bisschen lichtdurchlässig ist. Das ist tatsächlich bei jedem einzelnen Vogel auf der Welt so. Es gibt einen Professor in China, der hat Tausende von Küken geöffnet und hat immer gefunden, immer auf der rechten Seite. Also diese asymmetrische visuelle Stimulation durch die Umwelt beeinflusst hemisphärische Asymmetrien ganz massiv. Und das haben wir uns am Meerschaum mal untersucht. Das haben wir gemacht. Einmal Taubenküken in einem Inkubation, in einem Brutschrank in Helligkeit ausgebrütet, schlüpfen dann. Dann bekommen die eine Augenkappe auf. Und dann kann man die quasi in einem Verhaltensexperiment so testen, dass man dadurch nur die eine Seite des Gehirns anspricht. Weil Tauben, das ist das Interessante an ihnen, haben keine Verbindung zwischen den beiden Hemisphären. Also wenn ich ihnen eine Augenkappe aufsetze, dann würden trotzdem beide Hirnhälften mitkriegen, was sie sehen, weil es eine große Verbindung gibt. Tauben fehlt aber diese Verbindung, sodass man sofort eine Hemisphäre ansteuern kann, wenn man das Auge zumacht. Und dann sieht man, wenn man eine visuelle Entscheidungsaufgabe macht, diese Tauben haben, so wie Menschen für Sprache in der linken Hemisphäre, eine starke Asymmetrie für die rechte Hemisphäre, was visuelle Wahrnehmung anbelangt. Was passiert jetzt, wenn man die dunkel inkubiert? Also man zieht die komplett im Dunkeln auf, unsere Doktoranden müssen immer durch so eine Schleuse, das ist alles dunkel, das Taubenei kriegt nie irgendwelche Licht mit. Brütet die aus, lässt sie die Aufgabe machen und was sieht man? Nichts. Wir haben keinerlei hemisphärische Asymmetrie in der visuellen Wahrnehmung mehr. Das ist ja erstmal ganz interessant. Die Frage ist natürlich, können visuelle Stimulation auch einen Einfluss auf hemisphärische Asymmetrien bei Menschen haben, zum Beispiel die Händigkeit? Weil klar, der Mensch ist halt das, was uns eigentlich interessiert. So, Menschen sind natürlich nicht so einfach wie Tauben und wachsen in einer Eierschale auf. Die kann man natürlich auch nicht dunkel inkubieren. Aber wir wissen, dass menschliche Embryonen im Mutterleib schon vor der Geburt ihren Kopf präferenziell nach rechts drehen und mehr mit ihrer rechten Hand interagieren, also die Richtung ihres Kopfes bewegen. Diese Präferenz bleibt auch noch nach der Geburt bestehen. Also wenn Sie ein Kind oder Enkelkind haben oder sich einfach so mein Kind ausleihen können und sich das auf die Brust legen, dann werden Sie sehen, 70% der Babys drehen in dieser Lage den Kopf nach rechts. Nur etwa 10% nach links und so ein paar können sich halt gar nicht entscheiden. So, Frage ist natürlich, bleibt so eine Rechtskopfdrehung über einen längeren Zeitraum erhalten oder ist das was nur, was kurz nach der Geburt entsteht? Ich möchte Ihnen beweisen, dass das auch bei Ihnen noch vorhanden ist. Und überlegen Sie sich einfach mal, zu welcher Seite drehen Sie Ihren Kopf beim Küssen? Also die Augen zu, stellen Sie sich irgendjemand vor und überlegen Sie mal. Also die allermeisten Menschen haben bei dieser Frage sofort eine Bewegung im Kopf. Also fast jeder hat eine präferenzielle Kussseite. Wer von Ihnen dreht am liebsten den Kopf nach rechts? Sie müssen sich nicht melden, wenn Ihnen das zu intim ist. Wer dreht den Kopf präferenziell nach links? Also das ist auch das, was wir in einer Untersuchung zeigen konnten. Es gibt mehr Rechtsküsser. Etwa 2/3 der Menschen sind Rechtsküsser und nur etwa 1/3 sind Linksküsser. Und das kann auch unter Umständen Einfluss auf ihre Paarbildung haben. Also wenn ein Rechtsküsser einen Linksküsser trifft und die kommen da nicht so gut klar mit dem Küssen, verhindert das vielleicht eine Beziehung. So, die Frage ist jetzt natürlich, schön und gut, wir wissen, man dreht den Kopf mehr nach rechts, aber hängt das auch mit der Händigkeit zusammen? Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einen Plastik-Buddha-Kopf genommen, haben den auf ein Stativ gesteckt und haben ganz viele Studenten gebeten, diesen Buddha-Kopf leidenschaftlich zu küssen. Und die haben dann auch zu etwa 2/3% den Kopf nach rechts gedreht, 2/3 den Kopf nach rechts gedreht, ein bisschen mehr als 1/3 nach links. Dann haben wir die Händigkeit wieder mit dem Fragebogen erhoben. Und was wir dann gefunden haben, ist, hier sind die Lateralitätsquotienten, die Sie vorhin ausgerechnet haben. Die Linksküsser haben einen statistisch gesehen signifikant geringeren Lateralitätsquotient. Also die Rechtsküsser sind auch eher Rechtshänder. Das ist jetzt natürlich auch kein wirklicher kausaler Zusammenhang. Es könnte natürlich sein, dass einfach dieselben Gen- oder Umweltfaktoren sowohl die Kopfdrehung als auch die Händigkeit beeinflussen. Deshalb haben wir noch ein drittes Experiment gemacht. Und zwar haben wir uns Kinder mit kongenitaler Torticollis angeguckt. Das ist eine orthopädische Erkrankung, die eigentlich gar nichts mit der Psychologie zu tun hat, aus der ich komme, bei der die Kinder eine permanente Schiefstellung des Kopfes zu einer Seite und eine Rotation des Gesichtes zur anderen Seite haben. Also wenn ich den Kopf so habe, also nach rechts, so. Das kommt durch eine angeborene Muskelverkürzung zustande und führt eben dazu, dass die Körperseite gegenüber der Torticollis wesentlich häufiger wahrnehmen. Die ändern diese Kopfposition vor einer orthopädischen Behandlung auch fast nie, weil es eben schmerzhaft ist durch diese Muskelverkürzung. Wir haben dann 27 Kinder mit rechtsseitiger Torticollis, 31 Kinder mit linksseitiger Torticollis und 59 gesunde Kontrollprobanden in einer orthopädischen Praxis vor dem Start der Behandlung mit einem spielartigen Test der Händigkeit getestet. Und was wir zeigen konnten, ist, dass 90% der Kontrollgruppe wie in der Population waren Rechtshänder, die sind hier in grau. Wenn sie eine linksseitige Torticollis hatten, also die Kinder die rechte Hand mehr gesehen haben, waren das zu 100% Rechtshänder, bei der rechtsseitigen Torticollis zu 78% Rechtshänder. Also man sieht, der Umweltfaktor häufige Erfahrung der Hand kann das nicht komplett erklären, aber so etwa 10% der Daten können dadurch beeinflusst werden. Und interessanterweise konnten wir eben auch diese doppelte Dissoziation zeigen. Also häufigere Wahrnehmung der rechten Hand erhöht die Wahrscheinlichkeit auf rechtshändig, geringere Wahrnehmung der rechten Hand erniedrigt die Wahrscheinlichkeit auf Rechtshändigkeit. So, also zusammengefasst können wir sagen, Händigkeit wird sowohl durch genetische als auch durch Umweltfaktoren beeinflusst. So, jetzt ist natürlich die Frage, wissen wir jetzt alles über Hemmigkeit oder hemisphärische Asymmetrien? Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist nämlich, dass Gene und Umweltfaktoren natürlich nicht direkt das Verhalten steuern, sondern es gibt ja nur irgendwie 35.000 Gene und Unmengen an möglichen Verhaltensweisen in Unmengen von verschiedenen Kontexten. Sie steuern das Gehirn und das Gehirn sorgt dann dafür, dass wir uns adaptiv verhalten. Von daher gucken wir uns neben dieser genetischen und Umweltforschung auch noch hier im Bergmannsthal am Krankenhaus mit einem sogenannten MRT-Scanner an, wie sich das Gehirn in Bezug auf hemisphärische Asymmetrien und Händigkeit verhält. Sie kennen so ein Gerät vielleicht, wenn Sie schon mal medizinisch im Krankenhaus waren und bei Ihnen musste mal zum Beispiel das Herz gescannt werden oder das Bein oder was auch immer. Also die Leute kommen dann auf diese Liege, fahren da rein und hier sind sehr große Magneten drin und durch komplexe physikalische Vorgänge ist man dann in der Lage, quasi ein Abbild des Gehirns zu machen. Und da wissen wir zum Beispiel in Bezug auf die graue Substanz, also graue Substanz sind die Nervenzellkörper, dass es da eine ganze Reihe von strukturellen Links-Rechts-Unterschieden gibt, also zum Beispiel das Planum temporale, das ist dieser Teil des Gehirns, da ist das Wernicke-Areal drin, das ist für Sprachverständnis relevant und das ist in der Gesamtbevölkerung links größer, länger hat ein größeres Volumen, das sieht man hier ganz schön. Aber bei Linkshändern ist diese Asymmetrie weniger stark. Da sind die beiden Seiten eher gleich ausgeprägt. Sie sind ausgeglichen und das kann durchaus ein Vorteil sein. Also ich würde natürlich niemandem jemals wünschen, einen Schlaganfall zu haben, aber wenn man denn mal einen hat, kann das durchaus ein großer Vorteil in der Rehabilitation sein, wenn die andere Hirnhälfte dann auch schon besser darauf vorbereitet ist, sowas zu machen. Wir wissen auch in Bezug auf die weiße Substanz, also die Bahnen, die die verschiedenen Nervenzellkörper miteinander verbinden, dass es da strukturelle Asymmetrien gibt. Hier sehen wir zum Beispiel die Verbindung im Sprachsystem und da ist der sogenannte Arcuat fasciculus, also das ist der Trakt der Sprachperzeption, also die Wahrnehmung, dass wenn Sie was hören, was jemand anders sagt, mit der Produktion, also Ihrer Reaktion zurückzusprechen, verbindet. Und man sieht sehr schön, das ist in der linken Hemisphäre ganz schön groß im Vergleich zur rechten Hemisphäre, was natürlich schön damit korreliert, dass eben die linke Hemisphäre in den meisten Menschen Sprache dominiert. Und da haben wir uns jetzt einmal mit einem Verfahren, das TBSS heißt, angeguckt, wo es da besonders starke Asymmetrien gibt. Die sind hier in Rot, in diesen Faserverbindungen, und haben dann geguckt, wie das zusammenhängt mit den Sprachasymmetrien. Also hier haben die Leute einmal Sprache gehört, da sieht man sehr schön, die linke Hemisphäre hat mehr Aktivierung. Hier haben sie Sprache produziert, da sieht man auch, die linke Hemisphäre hat mehr Aktivierung. Das ist leider nicht mit Händigkeit gemacht, deswegen zeige ich Ihnen jetzt ein Sprachasymmetrie-Paradigma, aber da arbeiten wir gerade noch dran. Und was wir zeigen konnten, war eben, dass eine stärkere Asymmetrie im Volumen dieses Traktes auch zu einer stärkeren Sprachaktivierungsasymmetrie führt. Wir können also zusammenfassend sagen, Asymmetrien der weißen Substanz spielen eben auch eine Rolle für funktionale Asymmetrien. Und nächstes Jahr kann ich Ihnen vielleicht auch was zur Händigkeit erzählen in Bezug auf. Also, um das nochmal zusammenzufassen, ja, perfekt genau eine Dreiviertelstunde. Linkshänder sterben tatsächlich nicht früher und viele Mythen, die sich um sie ranken, halten einer genauen statistischen Prüfung nicht stand. Hemisphärische Asymmetrien sind ein grundlegendes Prinzip der funktionalen Hirnorganisation des Menschen. Sie werden durch ein Zusammenspiel multipler genetischer und Umweltfaktoren determiniert. Und individuelle Hirnstruktur beeinflusst funktionale Asymmetrien wie die der Sprache. Damit bin ich auch schon am Ende angekommen und bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören und kommen heute Abend.